Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin.
Ihnen allen einen schönen guten Abend. Sportlich ist heute jede Menge los, Christine.
Wir gucken nach München, European Championships. Guten Abend.
Wir verschaffen uns jetzt erstmal einen gemeinsamen Überblick. Lindners umstrittene Steuerpläne. Angesichts der hohen Inflation will der Finanzminister Steuertarife verschieben und die kalte Progression bekämpfen. Strom gegen Gas. Weil Frankreichs Atomkraftwerke derzeit schwächeln, importiert das Land deutschen Strom und will dafür im Winter Erdgas liefern. Einer von uns nur besser. Mit einer bewegenden Trauerfeier verabschieden sich Hamburg und Fußballdeutschland von Uwe Seeler. In Deutschland bekommt man seit Monaten weniger für sein Geld. Die Teuerungsrate hat sich im Juli zwar leicht abgeschwächt, liegt aktuell aber immer noch bei 7,5%. Insofern wurde heute Morgen mit Spannung der Auftritt von Finanzminister Lindner erwartet, der seine Steuererleichterungspläne präsentierte. Kernpunkt ist ein Ausgleich für die sogenannte kalte Progression. Wir wollen uns das jetzt noch mal genau anschauen. In Deutschland entscheidet sich das anhand des Einkommens, wie viel Steuern jemand zahlen muss. Steigt das Einkommen, dann steigt auch der Steuersatz. Durch die Inflation kann es dann dazu kommen, dass trotz mehr Geld real sogar weniger Gehalt im Portemonnaie ankommt. Was Christian Lindner dagegen tun will, Britta Buchholz.
Der Minister bittet die Journalisten ausnahmsweise in den Garten des Bundesfinanzministeriums. Eine neue Kulisse für seine Idee. Lindner will das Steuersystem an die Inflation anpassen. Es geht um rund 10 Milliarden Euro.
Hier geht es darum, eine sonst heimliche Steuererhöhung abzuwenden. Hier geht es nicht um Entlastung. Es geht um Verzicht auf Belastung.
Die sogenannte kalte Progression müsse dringender denn je abgefedert werden. Sein Konzept, die Verschiebung der Steuertarife. So soll der Grundfreibetrag steigen, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuern gezahlt werden müssen. Auch der Spitzensteuersatz soll erst später greifen. Kern des Modells, die Steuertarife werden nach rechts verschoben. Aus der SPD kommt Kritik, aber man zeigt sich gesprächsbereit.
Das ist richtig, dass er das getan hat, dass er auch zeigt, wir wollen jetzt ordentlich Geld in die Hand nehmen. Ich sage aber auch ganz klar für uns als SPD, der Fokus muss bei denjenigen liegen, die kleine und mittlere Einkommen haben, die wirklich hart von dieser Krise betroffen sind. Und da werden wir jetzt im Detail mit dem Finanzminister drüber reden.
Das geplante Modell entlastet prozentual Geringverdiener deutlich stärker als Topverdiener. In absoluten Zahlen sieht das so aus. Ein Bürger mit einem zu versteuernden Einkommen von 20.000 Euro würde im kommenden Jahr 115 Euro weniger Steuer zahlen. Bei einem Einkommen von 60.000 Euro wären es 471 Euro. Für noch höhere Einkommen sind es maximal 479 Euro. Angedacht außerdem, das Kindergeld soll bei den ersten beiden Kindern ab 2023 um 8 Euro pro Monat steigen, für das dritte Kind um 2 Euro. Der Kinderfreibetrag soll schrittweise erhöht werden. Doch Kritiker fordern direkte Entlastung für Einkommensschwache. In ihrer Kritik sind sich Koalitionspartner Grüne und linke Opposition einig.
Der Vorschlag, den Herr Lindner gemacht hat, der hat eine Richtung und die heißt, je mehr ich verdiene, umso mehr wird am Ende des Jahres auch bei mir ankommen. Und das ist aus unserer Sicht nicht gerecht.
Es ist ein unseriöses Angebot, mit dem die Menschen auch über den Tisch gezogen werden. Denn 70% der Bevölkerung werden von diesen sogenannten Entlastungen gar nichts oder nur sehr wenig haben.
Lindner sagt, 48 Millionen Bürger würden durch sein Konzept bei der Steuer entlastet. Wie die Ampel eine Linie finden soll bei dieser Frage, das beantwortet er allerdings nicht.
Zur Einschätzung gehen wir nach Berlin zu Theo Koll. Theo, die Steuerpläne kritisiert nicht nur die Opposition, auch die Regierungspartner haben Einwände. Wie viel wird am Ende von den Plänen übrig bleiben?
Also ich glaube, vieles von den Plänen dürfte erhalten bleiben, denn angesichts der enormen Inflation scheint es zwingend, den Bürgern keine Belastungen dadurch aufzubürden, dass sie inflationsbedingt in höhere Steuerklassen rutschen. Und Lindner hat ein kleines ampelinternes Friedensangebot eingebaut, in dem er den Topverdienern die Entlastung gestrichen hat. Die wesentliche Diskussion aber dürfte sein, mit welchen Maßnahmen weitergehend entlastet werden kann. Die Einkommensteuer ist ja das eine, aber ein erheblicher Teil der Belastung kommt über indirekte Steuern. Das heißt beispielsweise über die Mehrwertsteuer. Und die belastet bei weiter steigenden Preisen ja alle, vor allem aber Geringverdiener. Und ab Oktober kommt dann auch noch die Gasumlage obendrauf. Also Der Ampel stehen da hitzige Diskussionen bevor. Sollen die enorm gestiegenen Gewinne der Energiekonzerne durch eine Übergewinnsteuer umverteilt werden? Und soll die Schuldenbremse wirklich wieder eingehalten werden? Oder wie weiter mit dem 9-Euro-Ticket oder mit den AKWs? Die Tabuzonen aller Ampelpartner sind mittlerweile ziemlich verletzt. Und demzufolge, glaube ich, dürften die Rempeleien auch rauer werden.
Danke für die Einordnung, Theo Kolln nach Berlin.
Gerne.
Wir stecken mittendrin in der größten Energiekrise seit Jahrzehnten. Aber einer der sonst sichersten Stromlieferanten für Deutschland muss ausgerechnet jetzt blank ziehen, nämlich Frankreich. Das Land mit 56 Atomreaktoren kann gerade nicht einmal den eigenen Bedarf decken. Denn wegen überfälligen Wartungsarbeiten sind nur 27 davon in Betrieb. Jetzt brauchen die Franzosen Strom aus Deutschland. Zumal die extreme Dürre bei ihnen den AKW noch schwerer macht. Thomas Walde dazu.
Hitze und Trockenheit haben die Garonne in Südwestfrankreich auf 28 Grad gebracht. Ein Problem für das Atomkraftwerk in Golfech, das mit dem Wasser aus der Garonne gekühlt wird. Es leitet wärmeres Wasser zurück als normalerweise erlaubt. Umweltschützer kritisieren das. Wasser, das mit mehr als 30 Grad zurückgeleitet wird, kann weniger Sauerstoff aufnehmen. Dabei brauchen die Fische, genau wie wir, Sauerstoff. 5 Atomkraftwerke in Frankreich haben Ausnahmegenehmigungen bekommen, um trotz Hitze und niedriger Wasserstände der Flüsse wenigstens etwas Strom liefern zu können. Sie werden dringend gebraucht. Wegen Korrosionsschäden und Wartungsarbeiten steht die Hälfte der französischen AKW derzeit still. Man erklärt den Franzosen nicht hinreichend, was da im Winter auf sie zukommen wird. Man pflegt immer noch den Mythos der Atomkraft, die Frankreich retten werde. Die Regierung hat angekündigt, 14 neue Meiler bauen zu lassen, doch kurzfristig muss sie eine Lücke schließen. Statt wie sonst fast 70% liefert Atomkraft derzeit nur 58% der Energie. Statt Strom zu exportieren, importiert Frankreich derzeit Strom, auch aus Deutschland. Wir wollen die Wirtschaft schützen. Wir wollen, dass Deutschland in der Lage ist, uns Strom zu liefern, wenn wir ihn brauchen, und wir im Gegenzug Gas, wenn sie es brauchen. Frankreich verweist darauf, dass es mit seinen Flüssiggasterminals Deutschland beliefern könne. Französisches Gas gegen deutschen Strom, damit das dauerhaft funktioniert, fordern die Franzosen die Deutschen auf, ihre Atomkraftwerke länger laufen zu lassen.
Auch Spanien will Energie sparen. Seit heute gilt dort ein umfassender Plan, um Europas Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Öffentliche Gebäude, aber auch Geschäftsräume, Hotels und Bahnhöfe dürfen nur noch auf 27 Grad heruntergekühlt werden. Für Bars und Restaurants gelten 25 Grad. Im Winter dürfen die Innenräume nur noch auf maximal 19 Grad beheizt werden. Und nach 22 Uhr heißt es für Schaufenster, leere Büros und Denkmäler Licht aus. Mehrere Explosionen erschütterten gestern eine russische Militärbasis auf der annektierten Halbinsel Krim. Daraufhin wurde im Gebiet der Notstand ausgerufen. Und jetzt steht die Frage im Raum, war es ein Angriff? Moskau sagt nein, spricht von einem Unfall. Der ukrainische Präsident Selenskyj bleibt vage, erklärte in seiner Videoansprache, der russische Krieg habe mit der Krim begonnen und werde mit ihr enden, mit der Befreiung. Es wäre die erste militärische Attacke auf Ziele auf der Krim, gut 200 Kilometer hinter der Frontlinie. Ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan haben die Islamisten viele Fortschritte im Bereich Bildung oder Gleichberechtigung wieder zurückgedreht. Für eine Reportage haben Katrin Eigendorf und Sebastian Ehm unter anderem junge Mädchen und Frauen getroffen, für die sich die Situation durch die Taliban radikal verändert hat. Wie? Das zeigt jetzt ihr Bericht.
Wir sind in einer Untergrundschule, irgendwo in Afghanistan. Wo genau, können wir nicht sagen, zu gefährlich. Die Taliban drohen mit drakonischen Strafen. Dieser Unterricht ist in Afghanistan verboten. Mädchen ab der 6. Klasse dürfen laut den Taliban nicht mehr zur Schule gehen. Die 17-jährige Sahra ist trotzdem hier. Sie möchte unbedingt Ärztin werden. Warum dürfen wir unsere Schule nicht fertig machen? Was ist der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen? Sakina ist selbst erst 17. Bis vor kurzem ging sie noch zur Schule. Jetzt ist sie die Lehrerin und hat alles aus dem Nichts aufgebaut. Ein Klassenraum für 50 Schülerinnen und Schüler, Bücher organisiert, einen Lehrplan erstellt. Sie selbst macht das alles freiwillig, verdient kein Geld. Alle wollen hier Englisch lernen, um ins Ausland zu gehen. Danach wollen sie wieder zurückkommen nach Afghanistan, um unser Land in Frieden wieder aufzubauen. Das Schulverbot für Mädchen ist in Afghanistan selbst unter den Taliban umstritten. Im ZDF-Interview gibt das Tugendministerium ein Versprechen ab. Mädchenschulen bis zur 6. Klasse sind geöffnet, genauso wie Universitäten. Es ist nicht möglich, dass man von der 6. Klasse direkt in die Uni geht. Deswegen werden wir die Schulen auch für ältere Mädchen öffnen. Versprechungen, die die Taliban schon lange machen. Hier in der Untergrundschule glauben sie daran nicht. Und so leitet Sakina weiter den verbotenen Unterricht, 6 Stunden lang, jeden Tag.
Die Reportage Afghanistan hinter dem Schleier, die gibt es heute Abend um 22.15 Uhr hier im ZDF oder schon jetzt in unserer Mediathek. Für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen ging es heute wieder zurück zur Schule. Begonnen haben damit auch wieder Diskussionen über den Corona-Schutz. Mit oder ohne Maske, mit oder ohne Tests. Flächendeckende Schulschließungen jedenfalls hat Bildungsministerin Stark-Watzinger ausgeschlossen. Über den Start in das neue Schuljahr jetzt Peter Böhmer.
Schulstart in NRW, die Werner-von-Siemens-Realschule in Düsseldorf. Auf dem Stundenplan auch der 7a heute als erstes testen, aber ohne Zwang.
Heute bekommt ihr ein Testangebot. Das heißt, ihr könnt euch testen, ihr müsst es aber nicht.
Bei den Tests macht dann aber nur ein Drittel der Klasse mit.
Aber das Testen mache ich nicht, weil ich mich fast jedes Wochenende auch teste zu Hause.
Ich wollte halt einfach nur wissen nach den Ferien, ob ich mich irgendwo angesteckt habe. Und wenn ja, möchte ich halt nicht meine Klassenkameraden anstecken.
Ich habe mich in den Sommerferien echt oft getestet und das wäre mir jetzt heute zu viel.
Eigenverantwortung, alles freiwillig in NRW. Die Maske tragen sie dann aber doch alle. Jeder Schüler bekommt pro Monat 5 Tests für daheim mit, wenn er sich denn bei Symptomen testen will. Der Klassenlehrerin wären aber generell klare Vorgaben lieber.
Ich persönlich würde mir eine Verbindlichkeit und eine klare Regelung wünschen im Sinne der Kinder. Ich finde, es ist für Kinder eine schwierige Entscheidung, selbst zu überlegen, teste ich mich jetzt oder nicht? Warum sollte ich es machen? Warum auch nicht? Die anderen gucken mich an.
Maskenpflicht kann nur angeordnet werden, wenn bei hohen Inzidenzen der Präsenzunterricht gefährdet wäre. Denn oberste Devise in Bund und Ländern, die Schulen sollen offen bleiben. Eine herausfordernde Situation für die Lehrerkollegien.
Wenn 5, 6 Kollegen erkranken, ist eben für die anderen Kolleginnen und Kollegen schon ein enormer Mehraufwand da. Es zerreißt den Plan, Differenzierungsstränge geraten durcheinander. Ne? Und ja, 7, 8, 9, 10 haben wir auch schon aufgefangen, aber irgendwann ist dann Schluss.
Corona im dritten Jahr. Im Winter werden sie wieder lüften, sagt der Schulleiter.
Im Südwesten Frankreichs hatten 2 große Brände die Menschen schon wochenlang in Atem gehalten. Einer der beiden flammt gerade wieder dramatisch auf. Im Waldgebiet südlich von Bordeaux sind gleich 3 Gemeinden in Gefahr. Fast 4000 Menschen mussten sich schon in Sicherheit bringen. 16 Häuser brannten. Eine neue Hitzewelle erschwert die Löscharbeiten. Bis Sonntag soll es in der Gegend Temperaturen um die 40 Grad geben. Heute hieß es Abschied nehmen von einem ganz Großen, der weit über den Fußball hinausstrahlte, nämlich Stürmerlegende Uwe Seeler. Über Jahrzehnte spielte er für seinen Verein, den HSV, wurde Vereinspräsident und Hamburger Ehrenbürger. Unvergessen auch Seelers Einsätze in der Nationalmannschaft. Ende Juli war uns Uwe im Alter von 85 Jahren gestorben. In Hamburg sagte man heute Tschüss. Homera Rhein berichtet.
Wie oft wurde Uwe Seeler hier frenetisch bejubelt? Heute am Tag des Abschieds Stille auf den Rängen im Volksparkstadion. Starpianist Joja Wendt und der Hamburger Seemannschor eröffneten die Trauerfeier mit der Hamburg-Hymne Harmonia. Unter den Trauerrednern DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Er würdigte vor allem Uwe Seelers besondere Persönlichkeit.
Uwe Seeler hat im Trikot der Nationalmannschaft keinen einzigen großen Titel gewonnen. Aber die Wahrheit ist, Uwe Seeler brauchte eben auch keinen Titel, um zu einem Idol zu werden.
Auf Wunsch von Uwe Seelers Ehefrau Ilka hielt Schauspieler Olle Dittrich, ein langjähriger Freund der Familie, die Abschlussrede.
Als ich von seinem Tod erfuhr, hatte ich für einen kurzen Moment wieder dieses Gefühl wie 2014, als meine Eltern kurz nacheinander verstorben waren. Es war dieser Gedanke, jetzt bist du allein.
Unter den rund 5000 Gästen befand sich viel Prominenz aus Sport, Unterhaltung und Politik. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nahm an der Trauerfeier teil. Hier in seiner Heimat bleibt Uwe Seeler unvergessen. Als herausragender Sportler, als Hamburger, als Mensch.
Aus der Heimat von uns, Uwe, 790 Kilometer weiter südlich nach München. Und dort das nächste sportliche Großereignis,
Christine. Ein Mega-Event zum zweiten Mal. 4 Jahre nach der gelungenen Premiere in Glasgow und Berlin ist nun die bayerische Landeshauptstadt München Austragungsort der European Championships. Genau 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen 72 an selber Stelle.
Back to the roofs, also zurück zu den Dächern, heißt es in München, wo in den kommenden 11 Tagen ein Hauch von Mini-Olympia wehen wird. 4700 Athletinnen und Athleten aus ganz Europa suchen in 9 Sportarten ihre Besten. Auch für Ex-Fußballer und Musiker Materia, der bei der Eröffnungsfeier singt, ein besonderes Ereignis.
Ich finde es super, ich finde es voll schön, dass Sportarten mal außerhalb des Fußballs gewürdigt werden. Ich habe auch in den letzten Wochen ein paar Sportler getroffen, deswegen freue ich mich, hier ein Teil von zu sein.
Beste Goldchancen hat aus deutscher Sicht zum Beispiel Sebastian Brendel, der erst vergangene Woche wieder Kanu-Weltmeister wurde und auch in München mit Tim Hecker zu den großen Favoriten zählt. Das wäre natürlich auch Weitspringerin Malaika Mihambo. Ob sie nach ihrer Corona-Infektion allerdings rechtzeitig fit wird, ist noch fraglich. München jedenfalls stünde bereit für Spitzenleistungen an historischer Stätte.
Und Stefan Leifert steht mitten im Geschehen im Olympiapark. Stefan, was erwartet München von diesen European Championships?
Ja, für München ist das hier gerade ein ganz großer Moment, denn mit der Eröffnungsfeier in diesen Minuten im vollgepackten Olympiapark gehen 3 Jahre der Vorbereitung zu Ende. München und die Veranstalter denken hier in ganz großen Bögen, wollen anknüpfen an die Olympischen Spiele von 1972, an diesen Geist, der vor den Attentaten hier herrschte. Und wollen eine Veranstaltung ganz neuer Art schaffen, durch Nachhaltigkeit und durch Nahbarkeit. Nachhaltigkeit dadurch, dass kein einziger Neubau hier nötig war, die alten Sportstätten von 72 werden genutzt. Und Nahbarkeit dadurch, dass viele Sportstätten mitten in der Münchner Innenstadt stattfinden, Beachvolleyball zum Beispiel, dass die Ticketpreise niedrig sind, 10, 20 Euro teilweise schon. Viele Veranstaltungen sind sogar kostenlos. Und trotzdem haben diese European Championships noch, muss man sagen, ein Mobilisierungsproblem. Viele Münchner haben noch gar nicht mitbekommen, was hier in den nächsten 11 Tagen stattfinden wird. Viele Tickets sind noch nicht abgerufen. Das soll sich ab heute ändern, so hoffen die Veranstalter. Deren Ziel bleibt, hier Lust zu schaffen auf Sportereignisse dieser Dimension und vielleicht sogar Lust zu machen auf eine neue deutsche Olympiabewerbung in naher oder mittlerer Zukunft.
Wir werden darüber berichten. Vielen Dank, Stefan. Also, es ist schon einiges los in München. Sie können von 20 Uhr an online unter sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek live die Eröffnungsfeier mitverfolgen. Die Fußball-WM der Männer soll einen Tag früher beginnen, bereits am 20. November. Dadurch könnte, wie seit 2006 üblich, Gastgeber Katar das Eröffnungsspiel bestreiten gegen Ecuador. Noch ist nichts entschieden, aber es wird eine Zustimmung der FIFA erwartet. Knapp 3 Monate nach dem Europa-League-Sieg will Eintracht Frankfurt am Abend gegen den Gewinner der Champions League Real Madrid im UEFA Supercup triumphieren. Die Fans beider Mannschaften stimmen sich in Helsinki schon fröhlich ein. Mehr als 1000 Anhänger aus Frankfurt fiebern seit Mittag dem Anpfiff entgegen. Hoffentlich bleibt es so fröhlich. 21 Uhr geht's los.
Dürfte spannend werden. Dankeschön, Christine. Wir haben noch die Zahlen vom Mittwochslotto und die gehen so. 10, 18, 22, 24, 26, 27 und die Superzahl 2. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zf.de oder auf der ZDF-Textseite 557. Zum Wetter weiterhin viel zu trocken. Einzelheiten gleich von Östen Terli. Um 21.45 Uhr im Heute-Journal Marietta Slomka im Interview mit Finanzminister Lindner. Das Heute-19-Team bedankt sich fürs Zuschauen und wünscht Ihnen einen entspannten Abend. Morgen an dieser Stelle Barbara Hallweg. Auf bald.
Musik.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Extrem wenig Regen bisher in Deutschland im Mittel in diesem Sommer. 103 Liter auf den Quadratmeter gab es seit Anfang Juni bis Ende August geht ja der meteorologische Sommer. Ja, und der letzte Rekordwert, der absolute Rekord lag bei 130 Liter auf den Quadratmeter und der ist vom Jahr 2018 und es geht ja trocken weiter. Wir haben es weiterhin mit einem umfangreichen Hoch zu tun. Kräftige östliche Strömung. Ja, und dazu das Hitzetief über Spanien. Das macht sich schon wieder bereit für die nächste Hitzewelle. In der kommenden Nacht trocken und kräftiger Wind im Süden. Und das bei Temperaturen von 9 Grad an den Alpen und 18 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Und morgen wieder viel Sonnenschein. Und wieder im Süden vor allem kräftiger Ostwind, teils über den Bergen auch stürmisch. Das lindert die Temperaturen, das Hitzeempfinden, denn die Werte steigen im Südwesten auf 32 Grad, im Westen auf 34 und an der Ostsee auf 24. Die kommenden Tage, es geht heiß weiter bei 34 Grad mit Gewittern am Freitag. Ja, und ab Samstag weiterhin trocken, Sonntag bis 35 Grad. Einen schönen Abend.